Schön, dass ich heute hier sein kann. Ihr werdet mich auch 2026 immer mal wieder sehen. Also könnt euch drauf freuen oder nicht. Ihr könnt ihr vom Gottesdienstteam dann die Daten kriegen und dann nicht da sein, wenn ihr mich nicht mögt. Da habt ihr die Freiheit. Ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen entschuldigt Räuspern oder ein bisschen eine raue Stimme. Und dass ich nach dem Gottesdienst heute wahrscheinlich nicht so lange bleiben werde, weil dann muss ich noch ein Nickerchen machen, bevor ich dann abends um 6 den Gottesdienst in Bayreuth halte. Also es ist gerade die Grippesaison, was soll man machen? Alle guten Gaben ist eine Predigtreihe gewesen, in der ich drei Gottesdienste gehalten habe. Und ihr kriegt heute den ersten davon. Und zwar den grundlegenden. Und zuallererst will ich beten. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Amen. Wahrscheinlich kennen die meisten das Gebet. Das ist eines der bekanntesten deutschen Tischgebete, auch in vielen nicht unbedingt christlich sozialisierten Familien wurde ein ähnliches Tischgebet oder vielleicht sogar dieses gesprochen. Beten wir auch tatsächlich in meinem Elternhaus noch regelmäßig vor dem Essen. Und ich finde es total schön. Es wird beim Essen natürlich aufs Essen bezogen, aber eigentlich gilt es für so viel mehr. Denn Gott schenkt uns unglaublich viel. Er schenkt uns seine Gemeinschaft. Er schenkt uns Fähigkeiten und auch Werkzeuge, wie wir seinen Willen verkünden können und vor allem aber auch Friede, Freude, Freiheit. All die Dinge, die wir durch Jesus, durch seine Vergebung, seine Tat am Kreuz haben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist ein Vers aus dem Römerbrief. Paulus schreibt ihn hier. Der Römerbrief ist sehr komprimiert. Da steht sehr viel auf sehr engem Raum, sehr dense Theologie. Und immer wieder sind so ein Satz Statements darin, die einen stoppen lassen, die einen pausieren lassen. Zum Beispiel dieser hier. Im Grunde genommen ist das Evangelium in diesem Vers beschrieben. Ganz einfach. Und zwar als Dualismus, den Paulus hier aufmacht. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist kurz und knapp in ein paar Worten zusammengefasst, was der christliche Glaube eigentlich ist. Und zwar eine Gnadengabe Gottes und im Vergleich eben ein Leben, das zum Tod führt. Die Sünde, das Leben in der Sünde ist der Tod, aber Gottes Geschenk ist Leben, ewiges Leben. Und das ist die erste und größte, die wichtigste Gnade, das erste, allererste Geschenk, das Gott für uns hat. Nämlich ewiges Leben. Und mit diesem ewigen Leben kommt aber noch so viel mehr: Vergebung und auch Eingliederung in seine Familie. Was ich ganz spannend finde, dieses Wort Gnadengabe, das ich hier markiert habe, ist, dass das kommt im Neuen Testament öfter vor. Es heißt, ist Charisma. Ein Wort, das wir im Deutschen tatsächlich kennen. Tatsächlich kennen wir es, weil die Bibel und Paulus hauptsächlich es geprägt haben. Wenn wir altgriechische Texte angucken, dann gibt es sehr wenige wirkliche Verwendungen des Wortes Charisma, bis auf Paulus. Also er hat das Wort gesellschaftsfähig gemacht und über die ungefähr 2000 Jahre es eben auch in den Sprachgebrauch ist es übergegangen. Heute verstehen wir, wenn wir es im normalen Sprachgebrauch verwenden, jemanden, der Charisma hat. Es ist eine Person mit natürlicher Autorität, mit natürlicher Ausstrahlung, Anziehungskraft. Also eine Person, die Charisma hat, die ist diesen Leiter, eine Leiterin, und sie, die Person schafft es, Menschen dazu zu bewegen, ihr zu folgen. Also eine Person mit besonderer Ausstrahlung. Tatsächlich steckt in dem Begriff aber immer noch auch die biblische Bedeutung. Und zwar, Charisma ist nicht unbedingt etwas, das man sich erarbeitet. Menschen haben Charisma oder sie haben es nicht. Es ist nicht so, dass man wie beim Klavierspielen, man sich den Skill erarbeiten kann, sondern es gibt manche Menschen, die da begabt sind, die da beschenkt sind. Und genauso in diesem Begriff und genau in dem biblischen ist das tatsächlich genau der Begriff, den Paulus hier verwendet. Also ich habe die Übersetzung, es bedeutet Gnadengabe oder Gnadengeschenk. Tatsächlich im christlichen Bereich wird es heutzutage aber auch verwendet für die Charismen. Die Charismatiker, also die Geistesgaben. Das ist ein weiterer Begriff. Und daher tatsächlich kommt auch die Wortbedeutung. Bei Paulus benutzt er es nämlich zweimal. Und zwar benutzt er es einmal in unserem Kontext, wie wir ihn hier haben, nämlich die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, quasi als eine gesammelte Gesamtbezeichnung für das, was Gott für uns tut. Das Geschenk der Errettung und alles, was damit zusammenhängt. Und dann benutzt er es aber weiterhin, um zu beschreiben, was für geistliche Gaben es gibt. Und da benutzt er es dann in der Mehrzahl. Also es hat eine doppelte Bedeutung. Und wenn er dann schreibt, naja, und die Gnadengaben sind, und dann geht es um Prophetie, dann geht es um Zungenrede, dann geht es um Weisheit, dann geht es auch um den fünffältigen Dienst tatsächlich, also Propheten, Apostel, Lehrer, Hirten und Evangelisten und so weiter. Und wir wollen uns heute hauptsächlich seine erste Bedeutung, nämlich Charisma als Gnadengeschenk, als die erste große Gnade, die Gott uns gibt, anschauen. Denn dieses Gnadengeschenk, das hat jeder, der Christ geworden ist, das gehört quasi zu uns allen. Und das ist auch die Grundlage für unser christliches Leben. Es ist Errettung. Charisma bedeutet, es ist Vergebung der Sünden, ewiges Leben, die Aufnahme in die Gemeinschaft mit Gott. Von Gott gewirkte und von uns angenommene Veränderung unserer Lebensausrichtung. Und das Spannende ist, dass durch diese Veränderung noch was passiert. Teil dieses Gnadengeschenk-Pakets, das Paulus unter dem Charisma zusammenfasst, ist noch ein weiterer Teil. Und zwar ist das ein Auszug aus dem hohepriesterlichen Gebet, das Johannes aufschreibt. Jesus spricht das kurz bevor er verhaftet wird, beziehungsweise sie gehen dann zum Garten Gethsemane direkt danach und da wird er verhaftet. Und es ist nach dem Abendmahl und er spricht das Gebet vor seinen Jüngern zu Gott. Also es wäre so, als würde ich jetzt hier beten und ihr würdet quasi zuhören. Und so redet er zu seinem Vater, während die Jünger zuhören. Und er sagt da, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. In dem Vers steckt sehr viel drin. Ich will aber hauptsächlich auf das Ich in ihnen und du in mir gehen. Jesus sagt hier, dass wir eins sein, wie Gott und er eins sind. Und dass er, also Jesus, ich in dem Fall, in ihnen sind wir und du in mir sind. Jesus kommt zu uns. Er zieht bei uns ein, in unseren Körper, in unseren Geist, in uns als Personen. Und das ist nicht die einzige Stelle. Tatsächlich sehen wir das auch im Alten Testament, ein Versprechen Gottes. Hier Ezekiel 36, Vers 27, da spricht Gott. Und er sagt, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Gott zieht bei uns ein. Und irgendwie finde ich das sehr absurd, wenn wir darüber nachdenken, dass wir von Gott reden. Gott, der das Universum geschaffen hat. Gott, der mächtigste, das mächtigste Lebewesen, das es gibt, der ewig ist, der zeitlos ist, der so viel Macht hat, dass er, wenn er wollte, die Welt einfach zerquetschen könnte. Das glauben wir als Christen, dass Gott diese Macht hat, dass er unermesslich groß, unermesslich mächtig ist. Er ist omnipotent, er sieht alles, er weiß alles, er kennt alle Haare auf unserem Kopf, und gleichzeitig kennt er unser Innerstes und hat aber die ganze Welt in seiner Hand. Also im Kleinen wie im Großen ist er mächtig. Mächtig wie niemand anderes auf dieser Welt. Und dieses unermesslich große, mächtige Wesen zieht in mich ein. Will zusammen mit mir, kleines Menschlein, wohnen. Es ist tatsächlich aber auch was, wo sich Theologen seit Ewigkeiten versuchen, das ein bisschen zu verstehen. Und es ist aber eines der großen, vielleicht das größte Wunder, dass wir als Christen erleben, die größte Gabe, das größte Geschenk, dass Gott bei uns einzieht. Ich habe dieses Dreieck als Gott definiert. Gott zieht bei uns ein. Gerhard Eberling sagt, die primäre Gabe des Heiligen Geistes ist nicht diese oder jene von ihm zu unterscheidende Gabe, sondern der Heilige Geist selbst und damit die Gegenwart Gottes beim Menschen. Die primäre Gabe des Heiligen Geistes ist also die Gegenwart des Gebers aller Gaben, die Partizipation an Gott selbst. Weil Gott bei uns einzieht, dürfen wir Teil von ihm sein. Er wird Teil von uns und dadurch dürfen wir Teil seiner Familie sein, seiner Gemeinschaft sein. Vielleicht hat jemand von euch schon mal von Kintsugi gehört. Hat jemand von euch schon mal von Kintsugi gehört? Ja, okay. Es ist eine japanische Kunstform, in der aus zerbrochenen Tongefäßen Kunst gemacht wird. Und zwar, indem sie mit Gold die Risse kleben. Also wir sehen hier, das ist eine zerbrochene Platte und ein zerbrochener Teller und aus dem zerbrochenen und an den Rissen entlang wurden die Teller mit Gold gefüllt. Es wird immer mal wieder verwendet für eine Predigtanalogie, aber ich finde es so schön, weil es einfach so gut beschreibt, was Gott mit uns tut. Uns als sündige, kaputte, am Ziel vorbeilaufende, in uns selbst gekrümmte Menschen. Da in uns zieht Gott ein und macht uns ganz, macht uns neu, so wie einen zerbrochenen Tonkrug mit Gold aufzufüllen. Eigentlich was total Unsinniges. Man könnte einfach einen neuen Teller machen und der wäre deutlich billiger. Aber es ist gleichzeitig auch total schön. Im Grunde genommen sind wir als Christen wie Kintsugi, bloß als Menschen. Ich habe da ein bisschen mit der KI gespielt und gesagt, ich soll so ein Kintsugi-Ding. Ist okay geworden, genau. Wir sind Menschen als Christen, Kintsugi-Menschen, die Gott mit Gold gefüllt hat. Er ist in uns, lebt in uns, er will mit uns zusammenleben, das Leben teilen und Gemeinschaft haben. Aber was für Folgen hat das, wenn Gott bei uns einzieht? Eine davon beschreibt Paulus. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, dem wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das ist eine Metapher, die es in sich hat. Das erwähnt Paulus auch. Und dafür müssen wir ein bisschen irgendwie in die israelitische Geschichte gehen. Wenn Paulus hier vom Tempel Gottes redet, dann redet er nicht von irgendeinem Tempel, sondern vom israelitischen Tempel. der war wahrscheinlich zur Zeit des Briefes noch gestanden, und für die Juden war er damals das Heiligtum, das Heiligste überhaupt, angefangen mit dem Geben der 10 Gebote bei Mose und dann das Bauen der Stiftshütte. Und das, die Stiftshütte und das ganze Zelt, das war da, wo Gott unter den Juden gewohnt hat, unter dem Volk Israel. Und es war das Zeichen dafür, dass Gott bei ihnen wohnt. Dann wurde irgendwann zu Zeiten Salomo wurde ein Tempel gebaut, und das war das Zeichen dafür, dass Gott für die Israeliten ist, bei den Israeliten ist. Und dann in der Zeit, als Israel ins Exil gegangen ist, weil sie von Babylon zerstört wurden und der Tempel zerstört wurde, war das für die Israeliten der Zeichen dafür, dass Gott nicht mehr bei ihnen ist. Dass Gott weg ist, dass Gott sie verlassen hat, dass Gott sie im Stich gelassen hat, beziehungsweise sie losgelassen hat, nicht mehr ihr Volk war, weil der Tempel war das Heiligtum. Daran konnten die Israeliten sehen, dass Gott bei ihnen ist. Und auch am Tempel selbst, es gab so viele Regeln und Strukturen, die ganzen Israeliten haben versucht, einmal pro Jahr zum Tempel, zu Feierlichkeiten zu kommen. Und auch am Tempel selbst gab es unterschiedliche Bereiche. Ein Bereich war nur für die Frauen, ein Bereich war nur für die Männer. Es gab sogar Bereiche für Nicht-Juden, die aber trotzdem Gott nachgefolgt haben. Und dann gab es das Allerheiligste, da durften nur die Hohepriester rein. Und dann gab es das Allerheiligste, da wo die Bundeslade stand und da, wo auch die 10 Gebote standen. Und da durfte einmal pro Jahr ein Hohepriester rein, der ausgelost wurde. Der Tempel war das Heiligste, was Israel hatte. Und Paulus spricht hier von uns als dem Tempel, dem neuen Tempel, weil das ist eigentlich genau das, was passiert, wenn wir Christen werden. Gott zieht bei uns ein, genauso wie er bei den Israeliten im Tempel gewohnt hat. Wir sind auf einmal die Tempel. Und deswegen findet Paulus hier sehr harte Worte, wenn man darüber nachdenkt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir Träger Gottes sind, wenn Gott in uns wohnt, dann folgt daraus, dass wir aufpassen sollten und auf Acht geben sollten, was wir tun, was wir konsumieren. Und da geht es um Medien, da geht es um Drogen, da geht es um Worte, wie wir unser Leben gestalten. Denn Gott wohnt in uns. Wir sind sein Tempel. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, dass Gott so heilig ist, dass eigentlich auch nichts, was wir tun können, seine Heiligkeit dimmen kann. Das ist auch ein Aspekt davon. Aber wenn wir mit dem Bewusstsein durch den Tag gehen, dass Gott in uns wohnt, dann glaube ich, führt das automatisch dazu, dass wir ein bisschen öfter überlegen, hey, ist das gerade Gottes Wille, was ich tue? Wir werden zu Tempeln Gottes. Und das Zweite, das passiert, wenn Gott in uns wohnt, ist, dass er uns verändert. Dass er uns Freude schenkt, dass er uns Liebe schenkt, dass er uns Freiheit schenkt. Dass er uns die Fähigkeit schenkt, mit ihm gemeinsam zu leben und mit ihm sein Königreich zu gestalten. Ich habe das mal symbolisiert mit einem ganz klassischen Beispiel. Ich habe die Predigt mal vor Ewigkeiten gehört, und zwar, dass wir Fanta sind, mehr oder weniger. Gott ist Cola. Und wenn wir, weil Fanta ist natürlich viel schlechter als Cola, das wissen wir alle, aber Fanta und Cola gemischt, da gibt es Spezi. Und Spezi ist natürlich das beste Getränk von den dreien. Da hängt ein bisschen der Vergleich, aber Gott nimmt das, was in uns da ist, die Fanta. Er gibt seinen Teil dazu und er verändert uns. Und zwar jeden individuell. Und das bedeutet, dass im Endeffekt, er gibt jedem von uns Gaben. Das war der Punkt, auf den ich quasi auf der Drei-Predigt-Reihe aufgekommen bin, dass dann die Geistesgaben und die Dienste von Gott aus kommen, und zwar individuell, jedem ein bisschen anders. Aber er ist der, der es uns ermöglicht, mit ihm zusammen veränderte Menschen zu sein, Licht zu sein in unserer Nachbarschaft. Und nicht nur, damit wir selbst die Coolen, die Besonderen, die Mutter Teresas sein können, damit andere uns anhimmeln, sondern er tut das, damit sein Königreich gebaut wird, damit wir mit ihm zusammen seine Liebe anderen weitergeben können. Die Spezie, die wir werden, hat das Ziel, dass wir das andere davon probieren und merken, ich will das auch sein. Ich will auch ein Tempel Gottes sein. Ich will auch Gott in mir wohnen haben, weil das ist so attraktiv, das ist so lecker, was da passiert. Ich will das auch. Das ist Gottes Grund in dem, wie wir uns verändern. Er will mit uns gemeinsam allen anderen zeigen, wie gut es ist, mit ihm zu leben. Und das ist auch das, woran wir uns erinnern, wenn wir Abendmahl feiern. Dass Gott in uns ist, dass er es ist, der die Kraft gibt, der uns vergeben hat, der uns Freude gibt und mit dem wir unser Leben leben. Amen. Ich bete noch schnell. Herr Jesus, danke für das Geschenk des in uns Wohnens. Danke, dass du dich gegeben hast, dass du am Kreuz gestorben bist, damit diese Gemeinschaft mit Gott möglich ist, dass der Heilige Geist in uns wohnen kann. Danke, dass du in uns wohnst und dass du uns veränderst, dass du uns leitest und spürst, Herr, und führst. Dass wir dich spüren können, dass wir deine Führung sehen können in unserem Leben. Amen.